Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
Hallo ihr Lieben, heute leite ich durch die Sendung. Ich bin Julia Brinkmann und ich bin Podcast-Redakteurin beim Mannheimer Morgen. Wir haben heute eine Spezialfolge für euch. In dieser Folge drehen wir den Spieß um und ich stelle Gerichtsreporterin Angela Boll die Fragen. Angela, willkommen diesmal als Gast in deinem Podcast. Ist das für dich merkwürdig?
Es ist merkwürdig. Aber es ist auch total entspannend, weil ich die Vorbereitung einmal dir überlassen konnte, was mich total entlastet hat. Aber es fühlt sich gut an und ich bin gespannt, wie es wird.
Wir blicken in dieser Folge auf die letzten drei Staffeln Verbrechen im Quadrat zurück. In den drei Staffeln ist aus einem Versuch, einen Crime-Podcast mit lokalen und regionalen Fällen zu schaffen, ein ziemlicher Erfolg geworden. Und das ist auch nicht nur in Mannheim und der Region so. Angela hat nämlich auch Post bekommen, aus dem Ausland sogar. Und natürlich gibt es auch Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland. Angela, ich würde mal, so wie du auch gerne, bei den Fällen ganz vorne anfangen. Wie waren denn die Anfänge von Verbrechen im Quadrat?
Die Anfänge, die waren sehr schwer für mich. Ich bin aufgefordert worden, von der Chefredaktion einen True Crime Podcast zu entwickeln, ein Konzept zu entwickeln. Und das war schon sehr schwer für mich, weil in der Printausgabe des Mannheimer Morgen sind wir immer journalistisch, wollen wir sehr sauber arbeiten. Und für mich hat sich die Frage gestellt, wie kann ich das im Podcast umsetzen? Und es kam für mich überhaupt nicht in Frage, Fälle wieder zu erzählen und aufzurollen, ohne Leute mit ins Boot zu holen, die tatsächlich involviert waren. Ich aus meiner Journalistensicht hätte es mir nicht zugetraut, die Fälle alleine zu beurteilen. Deswegen habe ich mir eben diese Aufgabe gestellt, immer Gesprächspartner zu finden und mich da selbst ganz schön herausgefordert. Außerdem kam dazu, dass wir angefangen haben mit diesem Podcast und im Übrigen auch mit vielen anderen Podcasts, als dann auch bald Corona kam. Das heißt, wir waren eh schon in der Redaktion vor große Herausforderungen gestellt und haben dann eben mit einem ganz neuen Format begonnen, was auch technisch unglaublich schwierig war. Da habe ich mich dann auch schnell rausgehalten, weil ich gemerkt habe, damit komme ich gar nicht klar. Ich muss mich auf die Inhalte konzentrieren. Wir hatten eine Kollegin, die sich am Anfang da sehr engagiert hat und es auch toll gemacht hat. Aber wir haben schnell gemerkt, die Zahlen steigen. Wir müssen Professionalität an den Start bringen. Und wir haben auch gemerkt, wir schaffen es nicht alleine. Und dann haben wir uns den Profi geholt, unseren Produzent Mischa Krumpe, der jetzt auch hier sitzt, aber im Hintergrund bleiben möchte. Und der hat dann, nachdem wir eine komplette Folge einmal nochmal komplett neu schneiden mussten, das Zepter übernommen und seitdem hört sich's auch gut an.
Auf jeden Fall. Du hast ja eben auch gesagt, dass du ja sehr viel Rechercheaufwand betrieben hast. Du hast mit Ermittlern, mit Anwältinnen, mit Verteidigern, mit Gerichtsmedizinerinnen oder mit Gutachtern gesprochen. Welche Recherche war denn am aufwendigsten für dich?
Am aufwendigsten war es schon mal am Anfang einer Staffel immer zu überlegen, wie kriegen wir eine abwechslungsreiche Staffel hin, dass wir nicht fünfmal Mörder haben hintereinander und auch nicht in jeder Folge Tote, sondern auch mal was anderes, was es ein bisschen auflockert. Die Planung einer Staffel war für mich immer sehr aufwendig, hat viel Zeit gebraucht, auch weil ich dann schon die Fälle anrecherchieren musste. Aber es gab auch Folgen, die mich viel mehr herausgefordert haben, als ich das vorher geahnt hatte. Und da muss ich ehrlich sagen, ist eine Folge die herausragende. Das war die Babymord-Folge, von der ich dachte, die macht man so mal nebenbei, weil der Fall war relativ schnell aufgeklärt, der Täter stand fest. Aber ich habe gemerkt, dass die involvierten Menschen, die ich eingeladen habe, da sehr emotional noch dabei waren, viele Vorwürfe aufkamen und dann kommt dann eben wieder meine journalistische Leidenschaft auf, dass ich sowas nicht so stehen lassen kann. Also musste ich immer wieder neue Personen einladen, die auf die Vorwürfe reagieren durften und es auch getan haben zum Glück. Und deswegen wurde aus einer Folge eine Doppelfolge und aus wenig Aufwand sehr, sehr viel.
Ja, damals war ich dann ja auch schon Podcast-Redakteurin und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie du von Hölzchen auf Stöckchen gekommen bist, wie du immer tiefer graben wolltest und noch eine Sichtweise reinbringen wolltest. Hat dich der Fall denn auch ziemlich bewegt oder gab es einen Fall, der dich so am meisten bewegt hat, wenn man das so sagen kann?
Es gibt nicht den Fall, der mich am meisten bewegt hat. Es gibt sehr viele Fälle, die mich auf unterschiedliche Art und Weise bewegt haben. Also es ist sicherlich der erste Fall, ist einer, den ich auch bewusst als ersten Fall genommen habe, weil ich einfach weiß, es hat mich damals beschäftigt, der Mord an Gabriele Z. Es war in Mannheim ein ganz großes Thema. Deshalb fand ich das auch super, diesen Fall als ersten Fall zu nehmen, weil ich da emotional sehr drin war. Aber es gab noch andere Fälle, die mich sehr bewegt haben. Mir fällt da jetzt spontan ein, der 80-jährige Mann, der seine Frau erstickt hat. Das war auch unheimlich gut erzählt. Also ist vieles auch natürlich abhängig von den Gästen. Je mehr die Gäste erzählen, desto mehr ist man drin. Aber auch in der Vorbereitung merke ich dann oft schon, wie spannend die Fälle sind. Ich fand auch den Friseurbesuch von der ersten Staffel total spannend, weil ich die Ermittlungsarbeit, die so geheim ablief, unheimlich gut fand. Mir hat Spaß gemacht, die History-Folge zu machen, obwohl es da keine Toten gab. Aber das war einfach total super, so in das Mannheim von früher einzusteigen, was ich gar nicht kenne.
Und in diese vier Fälle können wir jetzt ja auch mal kurz reinhören.
In der ersten Folge Verbrechen im Quadrat erzählte uns Ermittler Ralf Württemberger zum Mordfall Gabriele Z. Folgendes.
Also die Betroffenheit war tatsächlich riesengroß und auch bei uns war die Betroffenheit sehr groß. Bei mir auch, dass in Mannheim so eine Tat passieren kann. In Mannheim, meine Heimatstadt, und ich bin in C aufgewachsen, in C-Quadraten aufgewachsen. Das war extrem schlimm. Also den Druck hat man jetzt nicht von außen gebraucht, den hat man selbst gehabt. Auch da ist es so, dass man dann eben sagen muss, da geht man mit Professionalität ran und es gibt dann keine Option, den Täter müssen wir bekommen. Das sind wir als Mannheimer Polizei unseren Mannheimer Bürgern auch schuldig.
In der Folge Tötung aus Liebe sprach zunächst Ermittler Carsten Storck und dann Verteidiger Hans-Ulrich Beust.
Er hat eben gesagt, dass sie ihn morgens wieder über Schmerzen geklagt hätte und gesagt hätte, helf mir. Und daraufhin hätte er sich entschlossen, dass heute setze ich es um. Heute mache ich es, heute helfe ich ihr. Hat ihr dann einen Kinnschlag verpasst, dass sie bewusstlos werden würde, so war seine Hoffnung. Und hat sie dann eben auch mit den bloßen Händen erwürgt.
Er hatte eine ruhige Stimme. Er war ein nicht korpulenter, ein kräftiger Mensch. Ein Mann, der hat ja auch jahrelang gearbeitet, also ein kräftiger Mann auch, der mit den Händen gearbeitet hatte. Ausgesprochen höflich, also von einer auch selten in solchen Situationen anzutreffenden Höflichkeit. Und er war ein angenehmer Gesprächspartner und sie wäre nicht im Ansatz drauf gekommen, dass dieser Mann kurz zuvor seine Frau getötet hat. Es war einerseits natürlich ein Schreck über das, was er getan hat. Und auf der anderen Seite war es eine gewisse Erleichterung, weil er davon ausgehen konnte, dass seine Frau jetzt nicht mehr leiden muss. Und sehr bedauert hat, dass die Umstände, also die Minuten seiner Tat, für seine Frau vielleicht doch problematisch, angstvoll, schmerzhaft gewesen sind. Und da gibt es eine kleine Begebenheit, die er geschildert hat. Er sagt, während er sie tötete, habe sie ihn angeguckt und das wäre ein Blick gewesen des Einverständnisses. Obwohl es eine jetzt von außen betrachtet ziemlich drastische Methode war, hat sie ja erwürgt, habe er ein Einverständnis, ein Ja, du machst es richtig, ja, ich bin einverstanden und ich bin dir dankbar aus dem Blick gelesen. Und auch das habe ich ihm geglaubt.
Zum Fall, folgenreicher Friseurbesuch, unterhielt sich Angela Boll mit Ermittler Erhard Becker.
Herr Becker, jetzt hatten Sie quasi nebenbei erwähnt, dass der Mann nichts davon wusste, dass Sie die Obduktion durchführen haben lassen. Wie haben Sie denn in geheimer Mission die Leiche entführt? Wie stellt man sich das denn vor?
Die Leiche war ja bereits bei einem Bestatter. Das haben wir herausgefunden, bei welchem Bestatter die war. Und haben dann dort die Leiche abholen lassen, obduzieren lassen in Heidelberg und haben sie dann wieder zurückgebracht. Natürlich haben wir dann dafür gesorgt, dass der Sarg nicht mehr geöffnet wird. Das ging zum Glück gut. Die wahre Geschichte begann eigentlich so wie die andere Geschichte auch. Beide wachten morgens auf, sonntags morgens auf. Sie klagte wohl über Rückenschmerzen und er massierte sie auf dem Bett. Während dieser Massage hat sie ihn damit konfrontiert, dass er eine Geliebte hätte und sie das wisse und hätte auf diese Frau gescholten, hätte sie beschimpft, beleidigt. Er hätte darauf gesagt, sie möge das sein lassen, aber das hat leider nicht zum Erfolg geführt. Sie hätte die Beleidigung fortgesetzt und er hätte dann ein Kopfkissen genommen, das daneben gelegen wäre, und hätte es von hinten auf den Kopf gedrückt. Auch da hätte die Frau noch immer weiter Beleidigungen ausgestoßen und ihn beschimpft. Und er hätte dann von unten gegengegriffen, bis sie ruhig gewesen wäre. Und als sie dann ruhig gewesen wäre, wäre er von ihr heruntergestiegen und wäre ins Geschäft gegangen.
Historiker Markus Enzenauer und Zeitzeugin Ulla Hoffmann hatten in unserem History-Special zum Mannheimer Postraub 1949 Spannendes zu erzählen.
Am Morgen des 9. Juni 1949, das war ein Donnerstagmorgen, wurde in der Straße L8, L10 ein vom Postamt 2 an Hauptbahnhof kommendes Postfahrzeug überfallen. Ein grauer Ford war schnell vor das Fahrzeug geprescht, hatte es zum Anhalten gezwungen. Zwei auf dem Bürgersteig wartende Komplizen zwangen die darin befindlichen Postmitarbeiter unter Vorhaltung von Pistolen zur Herausgabe eines Postsackes, in dem sich 160.000 D-Mark befanden.
Das war der Kripo-Chef Oskar Riester, der also schon zu Lebzeiten in Mannheim eine Legende war oder wurde. Also ganz abgesehen davon, dass er blendend aussah und immer gut gelaunt war, trug er sehr oft einen Cowboy-Hut. Er war also genau eine Woche vor dem Raub Chef der Mannheimer Kripo geworden. Vorher war er Leiter der Mannheimer Schutzpolizei. Er hatte gute Kontakte zur Militärpolizei und die hatten ihn auch mal eingeladen, für einige Wochen nach Amerika, und zwar nach Texas zu gehen. Dort hat er also den Cowboy-Hut mitgebracht. Und ich glaube, außer dem Hut hat er also halt auch etwas mitgebracht von amerikanischen Aufklärungsmethoden. Denn er hat dann in Mannheim erstmals eine Frau, eine Kriminalbeamtin, undercover bei der Aufklärung dieses Postraubs eingesetzt. Das war angeblich, jedenfalls wurde das bis auf den heutigen Tag behauptet, das erste Mal, dass also eine Frau undercover eingesetzt worden ist. Also da hat die Mannheimer Kriminalpolizei Kriminalgeschichte geschrieben. Aber der Oskar Riester war also im Grunde genommen, also wenn Sie mir erlauben, das war ein toller Mann, ja.
Alles sehr spannende Folgen. Ich muss sagen, mir fällt es unfassbar schwer, mich zu entscheiden, welche der Folgen aus den drei Staffeln ich am besten fand. Wir haben jetzt auch schon ein paar der wirklich sehr tollen Gäste in diesem Podcast gehört. Angela, welche der Gäste haben dich denn besonders beeindruckt?
Boah, das ist wirklich eine schwere Frage, weil alle Gäste hier wirklich sehr offen waren und einfach toll mitgemacht haben. Aber es gibt natürlich Fälle, an die ich mich besonders erinnere, wo ich auch denke, die Leute oder die Gäste des Podcasts haben mich das auch wirklich hervorragend geschildert. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, die Rechtsmedizinerin, die bei der Doppelfolge Dreifachmord von Ziegelhausen so beschrieben hat, wie sie gerade an Weihnachten dann aus dem Plätzchenbacken rausgeholt wurde, um den Hinterbliebenen die Leichen zu zeigen. Also das fand ich schon sehr bildlich und beeindruckend. Ich erinnere mich aber auch an den Staatsanwalt im Flotex-Verfahren, der einfach super erzählt hat und nach Jahren nach den Ermittlungen noch so da drin war und das so toll erzählen konnte. Oder der Richter im Hammermordfall, der sich so geäußert hat über den Angeklagten, der ihm so zuwider war. Also es hat man richtig gemerkt, wie ihm der Angeklagte zuwider war. Und das fand ich irgendwie auch, es hat mich bewegt. Also so gibt's mehrere, aber das sind so drei herausragende Personen.
Dann hören wir uns doch auch mal an, was diese Gäste so gesagt haben im Podcast.
Rechtsmedizinerin Kirsten Marion Stein war zu Gast in der Folge Der Dreifachmord von Ziegelhausen.
Wir haben danach gleich am nächsten Tag die Obduktion der drei Leichen durchgeführt. Ich und meine Kollegin Frau Dr. Zimmer. Die Polizeibeamten, die dann auch mit dabei waren, waren zum Teil gar nicht im Bett gewesen, sondern hatten die Nacht durchgearbeitet. Und nach der Obduktion dieser drei Leichen an Heiligabend kam dann die Bitte der Angehörigen, der Arzthelferin, sie möchten gerne Abschied nehmen von ihrer Tochter. Und das ist in der Rechtsmedizin eigentlich nicht üblich. Einen Abschiedsraum gibt es in der Rechtsmedizin eigentlich nicht. Aber was wir hatten, auch damals schon hatten, war ein eigenes CT. Also wir haben einen CT-Raum gehabt, der auch ganz einen extra Zugang hatte. Und dann haben wir die junge Frau aufs CT gelegt. Auch nur so ein bisschen, ich sag mal, ansprechend, dass Angehörige überhaupt, dass man das mit gutem Gewissen machen kann. Und dann kamen die Eltern und die jüngere Schwester kamen und hatten Sonnenblumen dabei und haben die Sonnenblumen dann auf den Leichnam gelegt. Und das war für mich tatsächlich ein sehr ergreifender Moment. Also da musste ich auch schlucken, dass es auch die Äußerung dann der Eltern, dass Weihnachten nie wieder das Gleiche sein wird.
Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann war zu Gast in der Folge Der Flowtech-Skandal.
Bei so einem Verfahren muss man ja zunächst mal sehen, was die Umstände angeht. Wir haben 7.000 bis 8.000 Leitsordner eingepackt. Keine Polizeidienststelle ist darauf eingerichtet, solche riesigen Dimensionen an Unterlagen sofort irgendwo zu lagern. Es macht ja auch keinen Sinn, die irgendwie aufzustellen, sondern es muss ja so aufgestellt werden, wie es zunächst vorher auch in der Registratur von Herrn Schmieder war. Also es mussten erstmal Regale beschafft werden. Dann musste die Registratur so aufgebaut werden, wie sie auch bei der Registratur im Flowtech-Unternehmen war, damit einfach der Zugriff wesentlich erleichtert wurde. Jetzt liefen aber auch schon die Fristen. Spätestens nach 6 Monaten, wenn jemand in Untersuchungshaft sitzt, kommt ja die Sache zum Oberlandesgericht. Deswegen mussten wir sofort anfangen. Und deswegen haben zunächst mal in erster Linie die Betriebsprüfer gefragt. Ich habe das alles auf dem Tonband protokolliert.
Wie ist Ihnen der Herr Schmieder begegnet? Was ist das für ein Mensch? Wie können wir uns den vorstellen?
Also äußerlich ist der Herr Schmieder nicht allzu groß. Man kann ihn auch durchaus als nicht schlank bezeichnen. Er hatte schwarze, gelockte Haare. Herr Schmieder war immer freundlich, hatte gute Manieren. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Da hatte man mit ganz anderen Leuten zu tun. Er war im Gespräch verbindlich und gewinnend und es war ja auch ein Teil seiner Betrugsmasche.
Zu Gast in der Folge Der Hammermord war der Vorsitzende Richter Ulrich Meinertshagen.
Diese Tat zeichnete sich zum einen durch die soziale Stellung der Täter aus. Während die Mehrzahl der Fälle Spontantaten sind, war es in vorliegender Sache so, dass die Tat vorgeplant war, dass eine mehrtägige Überlegenspause bestanden hatte zwischen dem Tatentschluss und der Tatausführung und dass sich die Tat selbst halt eben durch ein eminent hohes Maß an Brutalität auszeichnete, an einem erschreckenden Maß an Empathiemangel der Angeklagten, an einem hohen Maß an Gewissenlosigkeit und an einem Höchstmaß an Eigensucht, was das für das Verhalten der Angeklagten halt prägend gewesen war. Und diese Tat und die Angeklagten erschienen mir deshalb unter den von mir hier in Mannheim verhandelten Fällen doch als ein herausragendes Beispiel dafür, wie tief man sinken kann und wie umfassend halt man sich schuldig machen kann.
Jetzt mit Abstand, muss ich sagen, beeindruckt es mich noch mehr. Aber ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ich hatte ein Riesenglück mit den Gästen. Alle Gäste, die hier im Podcaststudio bei uns waren oder auch, wir hatten auch einmal am Telefon einen Gast, haben sich unheimlich viel Mühe gegeben. Sie haben sich die Zeit genommen und haben auch selber viel nochmal vorbereiten müssen. Und ich bin unglaublich dankbar, so viele tolle Leute in dem Podcast gehabt zu haben. Es fand wirklich, jeder Gast war was Besonderes.
Ja, ist ja auch etwas nicht so Alltägliches.
eben auch mal in einem Podcast von seiner Arbeit erzählen zu können. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Welche der Folgen war denn die erfolgreichste?
Das musste ich auch nachfragen und da gibt es wirklich einen Ausreißer und das ist die erste Folge. Gabriele Z. hat aber wohl auch den Grund, so wird hier vermutet, dass einfach die Leute, die dann mal eine Folge hören, dann automatisch von vorne anfangen, weitere Folgen zu hören. Und da die Abonnentenzahlen ständig steigen, schönerweise immer noch, fangen viele dann mit der ersten Folge wieder an. Also Gabriele Z. ist der absolute Streaming-Hit.
Ja, zum Beispiel Gabriele Z., aber auch viele andere Fälle, die du im Podcast angesprochen hast, die haben ja die Mannheimer Stadtgesellschaft auch total bewegt, als diese Fälle eben aktuell waren. Auf welche der Fälle hast du viele Reaktionen von Hörerinnen und Hörern bekommen?
Auch da wieder Gabriele Z., in der Tat, das war ja auch der erste Fall. Auch der Podcast an sich hat damals für Gesprächsstoff gesorgt. Die Leute waren da relativ schnell begeistert von dem Format und haben uns das auch gesagt oder haben mir auch geschrieben, mich angesprochen. Viele Reaktionen haben wir auch auf unser History-Special bekommen, weil die Leute sich sehr interessiert haben für diese Geschichte von früher. Das kannten viele nicht mehr, den Postraub, oder sie haben es mal gehört, sie haben mal den Film geschaut. Darauf haben wir sehr viele Reaktionen bekommen. Auf die Pflegeheimmorde gab es auch viele Reaktionen. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass die Morde in einem Bereich passiert sind, der eigentlich als geschützter Raum gilt. So ein Pflegeheim, das ist ein Ort, da gibt man seine Lieben hin, obwohl man sie eigentlich am liebsten zu Hause haben möchte. Man vertraut sie jemandem an und ausgerechnet hier sind die Menschen außer Kontrolle geraten und haben grundlos die Menschen getötet. Und ich glaube, das war jetzt auch nochmal speziell bewegend bei diesem Fall.
Ja, im Vorspann von Verbrechen im Quadrat, da kündigen wir dich ja als Gerichtsreporterin an. Und das machst du hier ja seit vielen, vielen Jahren. Sag mir bitte nochmal, seit wie vielen genau?
Bestimmt 15 Jahre mindestens.
Wie bist du eigentlich Gerichtsreporterin geworden?
Ja, ich kam wie die Mutter zum Kind, kann man so sagen. Also ich habe hier angefangen, ganz jung, als Volontärin beim Mannheimer Morgen. Dann war ich Polizeireporterin, was ja ohnehin schon eine große Herausforderung war als Anfängerin. Und dann ist es manchmal so, dass die Themen wechseln, dass man auch untereinander die Themen austauscht. Und ich bin dann Gerichtsreporterin geworden, eben mit dem Vorwissen, was ich als Polizeireporterin hatte oder mir angeeignet hatte. Und dann bin ich im Gericht hängen geblieben, ohne juristische Vorkenntnisse. Aber jetzt hat sich natürlich in den letzten Jahren, habe ich mir einiges angeeignet und einiges erlebt, einiges gelernt, sehr, sehr viel gelernt. Und vor allen Dingen habe ich gelernt, zu welchen Fragen ich mich an welche Leute wenden kann. Ich habe einfach ein großes Netzwerk gewonnen an Menschen, die mir die Justiz erklären können. Und das war von sehr großem Vorteil.
Und das merkt man ja auch an der Auswahl der Gäste im Podcast, dass du wirklich viele Leute kennst bzw. rausfinden kannst, wer dir zu was etwas sagen kann. Aber sag mal, Angela, du hast mir da ja mal vor kurzem bei einem Glas Wein verraten, dass Gerichtsreporterin nicht dein einziges Spezialgebiet war.
Du hast natürlich recht und es ist eigentlich auch kein großes Geheimnis, es ist nur alles schon sehr lange her. Ich habe hier angefangen als Volontärin, das hatte ich ja schon erzählt. Und damals war ich sehr viel unterwegs in der Rock- und Pop-Szene und war wirklich nicht nur in Mannheim, sondern auch in ganz Deutschland und bin auch mit Musikern gereist. Habe viel geschrieben, auch nachts von irgendwelchen Konzerten. Also ich war besonders viel unterwegs mit Udo Lindenberg, Peter Maffay. Das war so damals die Truppe. Und das habe ich mir auch ein bisschen beibehalten, auch als Polizeireporterin, auch als Gerichtsreporterin. Ich habe auch die Rubrik zu Gast in Mannheim weitergeführt. Also wenn irgendwelche Promis nach Mannheim kommen, dass ich mit ihnen gesprochen habe, wie sie Mannheim so finden, was sie hier machen, was sie am liebsten trinken, wenn sie kommen und wo sie ausgehen. Und ich muss sagen, das hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. weil es auch natürlich ein guter Ausgleich war zum Verbrechen. Leichte Kost zum schweren Verbrechen.
Ja, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das ein wirklich sehr, sehr guter Ausgleich ist. Ich bekomme ja in meiner alltäglichen Arbeit in der Online-Redaktion auch sehr viele Polizeimeldungen mit, also sehr viele Erstmeldungen von Verbrechen. Ich bekomme auch viele Unfälle mit. Und ich muss sagen, das belastet mich schon manchmal. Wie sieht das bei dir aus? Also du steigst ja auch sogar richtig, richtig tief in die Verbrechen, wie zum Beispiel auch Mordereien.
Bei meiner Arbeit für die Printausgabe war ich immer sehr konzentriert, mich kurz zu fassen. Und meistens hat mir das auch geholfen, das Kurzfassen, dass ich gar nicht so tief reinkam. Das war eigentlich eine ganz gute Methode. Ich muss sagen, jetzt beim Podcast war ich viel stärker involviert. Und das war einerseits toll, weil viele Fragen, die ich mir früher gestellt habe, wurden jetzt beantwortet, Jahre später im Podcast. Also vieles, was mich selber beschäftigt hat, habe ich mir im Podcast quasi selber beantwortet durch meine Gäste. Aber jetzt war ich stärker drin. Auch mich hat auch stärker die Ermittlungsarbeit interessiert, die Hintergründe, auch die persönlichen Hintergründe der Täter oder der Opfer. Aber letztlich ist das meine Arbeit. Und ich kann wirklich sagen, meine Arbeit ist nie mit mir ins Bett gegangen. Also ich habe immer abschließen können. Ich hatte keine schlaflosen Nächte. Ich hatte vielleicht Fälle, die mich mal ein bisschen länger beschäftigt haben, auch auf dem Nachhauseweg. Wenn Kinder umkommen, ist es natürlich immer so eine schwierige Sache. Oder wenn so eine Übertötung, ganz viele Messerstiche und so, das finde ich immer so ein bisschen, das geht dann doch ein bisschen mit. Aber meistens mit dem Schließen der Haustür war es vorbei.
Aber jetzt müssen wir euch leider was Trauriges sagen, denn Angela wird mit diesem Podcast aufhören nach dieser Staffel. Warum?
Ja, es ist richtig. Ich höre auf mit diesem Podcast mittendrin im größten Erfolg, muss ich wirklich sagen. Und das freut mich auf der einen Seite, dass der so toll läuft.
Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist.
Das könnte ein Argument sein. Aber ich habe auch noch andere. Also ich habe gemerkt, dass ich mit diesem Podcast mit den Verbrechen im wahrsten Sinne zu sehr verhaftet war. Also es hat mir keinen Freiraum mehr gelassen für andere Arbeiten, die ich gerne mache. Und ich bin ja Journalistin geworden, um nah an den Menschen zu sein, Dinge herauszufinden, die die Menschen bewegen, über Dinge zu schreiben, die die Menschen bewegen. Natürlich bewegen die Menschen die Verbrechen. Aber mir ist dann auch mit der Zeit aufgefallen, dass mir die Fälle, in denen keiner gestorben ist, am meisten Spaß gemacht haben. Also ich denke da zum Beispiel an die History-Folge oder an Flowtex oder an den Kunstdieb. Das ist also meine persönliche Highlight-Folge, weil die so gar nicht, da geht es gar nicht drum, wie jemand gestorben ist, sondern um diese Psychologie dahinter. Und dann habe ich festgestellt, ich muss ein bisschen Abstand gewinnen zu Verbrechen, zu Blaulicht. Und aus diesen Gründen habe ich mich entschieden, an dieser Stelle aufzuhören und den Podcast anderen zu überlassen.
Ja, danke, liebe Angela, für das Herzblut, das du in diesen Podcast gesteckt hast. Und danke für deine feinfühlige Moderation, die diesen Podcast zu etwas Besonderem gemacht hat, auf jeden Fall. Und danke, dass wir zum Abschied nochmal die drei Staffeln Verbrechen im Quadrat Revue passieren lassen konnten.
Und das Schöne ist, dass man die Folgen ja immer wieder hören kann. Also, ich sag's wie immer, bleibt uns treu.
Da würde ich mich anschließen, bleibt uns treu, denn dass Angela Boll diesen Podcast nicht fortführt, das heißt nicht, dass es in Mannheim nicht genug Verbrechen gibt, über die wir berichten können. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Dort findet ihr nämlich auch noch ein paar mehr Einblicke hinter den Kulissen von Verbrechen im Quadrat. Bis bald und auf Wiedersehen.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.